Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Neon Ghosts Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für euch am Start, Anna Depenbusch. Anna ist eine Liedermacherin aus Hamburg und eine der faszinierendsten Stimmen der deutschen Musikszene. Ihren Durchbruch feierte sie 2011 mit ihrem Album Die Mathematik der Anna Depenbusch und begeistert seither mit ihrer Fusion aus Poesie, Pop und Chanson sowohl Publikum als auch Kritiker. Anna hat einen schlechten Start ins neue Jahr erwischt. In ihrem Wohnhaus hat es gebrannt. Das Feuer hat auch auf ihre Wohnung und ihr Studio übergegriffen. Sie ist zwar zum Glück unverletzt geblieben, hat aber ihr Zuhause mit allem, was dazugehört, verloren. Wir haben Anna jetzt gefragt, wie es ihr geht, und sie hat uns über den Brand und seine Folgen berichtet. Der hat auch Auswirkungen auf ihre gerade laufende Tour mit dem Kaiserquartett, die jetzt komplett anders ausfällt als ursprünglich geplant.
Neon Ghosts. Ghost Hour. A pop culture podcast.
Hallo, guten Morgen.
Hallihallo, moin.
Danke für die Zeit, dass es so kurzfristig geklappt hat.
Ja, sehr gerne, voll gut.
Anna, das neue Jahr ist für dich nicht wahnsinnig gut gestartet, ne? Im Januar ist deine Wohnung und dein Studio ausgebrannt. Wie geht's dir denn heute?
Also das ist Anfang Februar passiert und wir hatten gerade so richtig Schwung aufgenommen. Also ich hatte mir dieses neue Studio eingerichtet. Ich wohne da schon sehr lange und dass ich da jetzt wirklich auch so eine Raum-in-Raum-Konstruktion habe, um Gesang aufzunehmen, das war für mich ganz neu. Und mir geht's, es geht hoch und runter. Es ist echt, also jetzt kommt die Tage, der Container, der alles abtransportiert und dann wird es weggeschmissen. Mm. Das ist echt bitter.
Wie ich gelesen hatte, ist das Feuer gar nicht bei dir selbst ausgebrochen, sondern irgendwo im Wohnhaus.
Drunter. Ne? Ja, drunter. In der Wohnung unter mir, und das Feuer ist dann relativ schnell zu mir in die Wohnung gekommen, auch an mehreren Stellen, also über die Fenster und über den Sicherungskasten. Und das Treppenhaus hat auch schon gebrannt. Und also das ist wirklich ein Schock, also wo du wirklich denkst, so, okay, was passiert denn jetzt? Und ich kann mich an die Nacht erinnern, aber ich kann mich an viele Sachen auch gar nicht erinnern. Also zum Beispiel, dass es heiß war, dass das Feuer, ich meine, da waren ja 100 Grad, da habe ich gar nichts von gemerkt, gar nichts.
Ja. Du lebst jetzt im Hotel oder bist du bei Bekannten jetzt irgendwie untergekommen?
Ich überbrücke jetzt sozusagen bis Tourstart. Ich habe jetzt gerade so eine Einzimmerwohnung auf Zeit, jetzt noch für 10 Tage, und dann habe ich erstmal gar keine Wohnung und dann bin ich einen Monat auf Tour. Also ich werde die Tour einfach für mich nutzen, um mich zu sammeln, um wieder neue Erfahrungen zu sammeln, schöne Dinge zu erleben, Musik zu machen. Und und danach gucke ich weiter.
Das sind aber so Momente, da denkt man ja immer, es passiert irgendwie nur anderen, ne? Und dann plötzlich.
Ja, genau. Und es geht so unfassbar schnell. Also Feuer ist einfach unfassbar schnell. Und es gab dann auch im Treppenhaus diesen Kamineffekt, dass es dann wirklich auch so durchs ganze Haus gezogen ist. Und man liest ganz viel darüber. Du kannst jeden Tag darüber lesen, dass es irgendwo gebrannt hat. Und du fühlst dich aber emotional nicht verknüpft, weil es hat da nichts mit dir zu tun oder du kennst die Leute nicht. Und auf einmal betrifft es dich selber. Und das ist wirklich, es ist absurd. Also es fällt mir dann auch jetzt überall auf, wenn es irgendwo gebrannt hat. Diese Schlagzeilen, die springen so in mir ins Auge.
Mhm. Ja. Hat sich denn irgendwie dann was retten lassen aus deiner Wohnung, oder ist da jetzt alles weg sozusagen?
Also die Ukulelen, ich habe ja zwei Ukulelen, so eine kleine Sopran und eine etwas größere Tenor, die sind beide in Ordnung, weil die in so einem Koffer waren. Bei dem Klavier, ich habe so ein kleines Upright-Piano, das ist gerade noch unsicher, ob man da das wiederherstellen kann, weil das auch so, also wirklich halt Holz. Also es reagiert natürlich mit dieser Hitze und dem Feuer. Das wird sich jetzt die Tage klären, ob ich das wieder restaurieren lassen kann. Und alles andere ist weg. Also alle Möbel, alle Briefe, alle Bücher, alle Erinnerungen, alle Fotos, Festplatten, Computer, das ist alles weg.
Und kannst du dann irgendwann in die Wohnung wieder zurück, wenn die dann saniert ist, oder ist das jetzt, ist sie jetzt tatsächlich unbewohnbar oder das Haus irgendwie unbewohnbar?
Genau, das Haus ist unbewohnbar, das gesamte Wohnhaus, aber in wahrscheinlich 2 Jahren können wir da wieder zurück.
Ja, drück die Daumen auf jeden Fall. Du hast gesagt, natürlich Riesenschock. Was hilft dir jetzt so durch die Zeit durch?
Also es ist so ein bisschen, ich hangel mich so von Tag zu Tag. Wir proben jetzt auch viel mit dem Kaiserquartett und da freue ich mich tierisch drauf. Also ich merke, dass so dieses, ich weiß nicht, also ich bin gespannt auf die Tour, weil ich das bei den Proben schon merke, dass Musik macht halt was mit dir. Und dieses Streichquartett, das macht auch was mit dir. Also bei den Proben kommen ja ständig die Tränen. Und ich habe dann auch gedacht, ey, ist doch egal, dann passiert es mir halt auf der Bühne. Weil das einfach, du fühlst dich auf einmal wieder lebendig, dass du so merkst, ey, dir ist nichts passiert, du hast keine Verbrennung, du kannst diese Tour spielen. Und also wie gesagt, 5 Minuten später hätte ich wahrscheinlich auch eine Verbrennung gehabt. Aber das hat alles noch geklappt. Also ich bin dann aus dem Fenster raus. Und das, was mir jetzt Mut macht, ist, auf die Bühne zu gehen. Und auch, ich kriege ja so ganz viel Support von Leuten, die dann auch sagen, ey, weißt du was, ich habe auch mal was gehabt oder ich bin auch ein gebranntes Kind oder es gab auch mal bei uns ein Feuer oder die dann einfach selber auch Mut schöpfen, so aus diesen, dass ich da jetzt stehe und ja, irgendwie auch so zerbrechlich bin. Das ist halt jetzt so. Und ich glaube, dass das aber halt auch für viele Leute eine Kraft gibt.
Du hast gesagt, Musik spielt da jetzt auch eine Rolle. War das für dich schon immer so, Musik so ein bisschen als Möglichkeit, Eskapismus?
Dass ich merke, also ich habe ja wirklich früh mit Singen angefangen. Ich hatte dann auch eine ganz tolle Gesangslehrerin, als ich Teenagerin war. Und das hat mir wirklich über die Pubertät geholfen. Und dieses Singen können, Atmen, irgendwie auch dieses Musik machen können. Und ich wusste ja immer schon, dass ich Musikerin sein möchte. Und das hat wirklich, ja, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat auch was Therapeutisches, so dieses tief Durchatmen. Und dann, ja, spürst du die Resonanz im Körper und fühlst dich lebendig. Und ja, ich wollte immer schon Musikerin werden und ich bin so dankbar, dass es jetzt wieder weitergeht.
Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit dem Kaiserquartett?
Das Kaiserquartett ist auch aus Hamburg und ich habe die auch immer schon mal im Blick gehabt. Also die haben ja auch Soloalben, wo sie selber ihre eigenen Arrangements spielen und waren aber hier und da ja auch mit den tollsten anderen Singer-Songwritern unterwegs. Also bei Bosse oder dann spielen sie mit den Erdmöbeln oder dann ja, waren die halt hier und da auch immer mal in Studioproduktion dabei und ich habe das immer so verfolgt und ich hatte sie dann auch mal live gesehen mit Chili Gonzales am Klavier. Und habe dann auch gemerkt, das ist halt toll. Also weil die grooven unendlich und haben trotzdem so diesen schwelgenden Streicherschmelz. Und das ist halt das, wo ich mich immer nachgesehnt habe. Und dann haben wir uns immer mal gesehen auf Veranstaltungen. Ich hatte dann auch mit Jansen, der spielt Geige in dem Quartett, hatte ich auch schon mal Aufnahmen gemacht. Der hat dann auch bei mir auf dem Album schon eine Solo-Geige gespielt. Und so kam das dann, dass ich dachte, ey, jetzt ist doch super. Und dann haben wir über die Booking-Agentur dann uns getroffen.
Das Programm muss ja jetzt ganz neu gedacht werden. Ich hatte gelesen, du wolltest eigentlich mit dem neuen Album dann auf Tour gehen, dass das jetzt dann verschoben wurde. Heißt, ihr habt jetzt praktisch nochmal ganz neu angefangen zu proben, nochmal komplett alles neu gedacht. Was ist
Ja,
jetzt der Plan?
der Plan ist jetzt, das alte Repertoire mit den Streichern ganz besonders zu arrangieren. Also wirklich, dass die Leute überrascht sind und denken, ey, so habe ich den Song noch nie gehört. Und es ist das erste Mal mit einem Streichquartett auf der Bühne. Das heißt halt auch so Titel wie Kommando Untergang oder Der Astronaut, die eigentlich auch auf den Aufnahmen immer so sehr streichergeprägt waren. die präsentieren wir halt jetzt und die kriegen eine andere Kraft. Und es soll eine Tour werden, wo die Leute sich ins Publikum setzen und einfach wirklich davon träumen können. Also es wird nachdenklich, es wird kraftvoll, es soll motivieren, es soll Mut machen, aber es wird auch ganz, ganz traurige Momente geben.
Gibt es einen Song, der durch das neue Arrangement für dich jetzt auch komplett, den du jetzt auch komplett anders siehst, wo du vielleicht sogar sagst, gefällt mir jetzt eigentlich sogar besser als die ursprüngliche Version oder so?
Ja, das Kaiserquartett, die sind so, die können halt auch so Picking-Figuren spielen, die dann so eine ganz große Leichtigkeit haben. Und das finde ich halt auch gerade toll. Also wir haben halt auch einen Titel, der heißt Tag im Mai. Und das passt perfekt einfach zur Tour im Mai. Und der hat eine große Leichtigkeit durch so ein Picking, also wie Gitarren, aber noch charmanter. Und auf den freue ich mich sehr.
Bist du prinzipiell jemand, der sich eher als Bühnenmensch sieht oder eher als Studiomensch oder magst du beide Seiten des Jobs sozusagen gleich?
Ich mag beide Seiten. Ich mag oft das Dazwischen nicht so gerne. Also ich mag auf der Bühne sein und im Studio sein. Ich finde manchmal schwierig den Weg zur Bühne und dann halt auch so die ganze Promotion und dieses auf sich aufmerksam machen. Dann weiß ich nicht, stehst du noch am Merch und sprichst mit den Leuten. Ich genieße das, aber da merke ich, dass es auch an die Substanz geht, dass ich das sehr anstrengend finde. Aber dieses Wechselspiel aus auf der Bühne und im Studio, das finde ich, das eine bedingt das andere. Also wenn ich im Studio bin, schreibe ich für die Bühne und wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann ja, denke ich auch immer sofort auch an die nächste Platte und das gehört zusammen. Also dieses introvertiert, extrovertiert, das bedingt sich gegenseitig.
Auf der Bühne muss man ja auch immer so ein bisschen das Unberechenbare mit einkalkulieren. Bei der Vorrecherche jetzt im Gespräch, ist die Geschichte wahr, dass mal ein Zuschauer gekommen ist, der dir einen Antrag gemacht hat?
Ja, das ist wahr. Und sich dann übergeben hat auf die Bühne. Ja, solche Dinge passieren. Aber das sind halt Geschichten, die erzählst du dein Leben lang, weil es einfach nur lustig ist, wo du denkst, ey Typ, hast du sie eigentlich noch alle? Und ich liebe solche Geschichten. Und das ist halt auch das kannst du dir nicht ausdenken. Das passiert einfach. Und das ist toll. Also, und diese Unberechenbarkeit, und ich nenne das ja dann auch so Echtzeit, also in Echtzeit sein, das ist halt das, was einen lebendig fühlen lässt.
Ich nehme an, der Antrag
Wo
war
hast du das denn gelesen eigentlich?
das in irgendeinem Interview. Ich musste dann auch tatsächlich lachen. Ich dachte mir, ich habe auch meiner Freundin neulich einen Antrag gemacht und dachte, okay, wahrscheinlich wäre so gekommen.
Ja, und hat sie ja gesagt.
Sie hat ja gesagt, sie hat zum Glück ja gesagt.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich nehme, der Antrag des Mannes war nicht erfolgreich, oder
Nee,
so.
der war nicht erfolgreich.
Okay. Ja, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, dass das Album, das eigentlich geplant war, das du mit auf Tour nehmen wolltest. Ist es jetzt einfach verschoben oder hast du vor, das noch fertigzustellen oder glaubst du durch das, was du jetzt erlebt hast, durch das, was du jetzt da auch durchgemacht hast, dass die nächste Platte dann vielleicht doch komplett anders sein wird?
Ich wollte mir da einfach Zeit lassen, weil es kann gut sein. Es fühlt sich halt jetzt an und es gibt eine Zeit davor und es gibt eine Zeit danach. Und ich kann nicht einfach weitermachen. Das funktioniert eben nicht. Und ich würde mir jetzt gerne nach der Tour noch mal ein bisschen Zeit lassen und überlegen, wie es weitergehen soll, auch vom Sound her, wie es klingen soll. Und ja, und diese Zeit nehme ich mir jetzt, weil ich kann nicht einfach weitermachen. Dafür ist der Einschnitt zu doll und auch dieses Gefühl von, ich habe da ja 20 Jahre gewohnt, das ist jetzt alles weg. Und ich brauche einen neuen Safe Space, wo ich für mich arbeiten kann, wo ich mich wohlfühle und meine Ruhe habe. Und den muss ich erstmal finden. Und dann geht's weiter.
Dein letztes Studioalbum ist ja 2020 erschienen. Ohne die Pandemie hätten wir in der Zwischenzeit dann schon ein anderes Album wieder von dir gehabt, meinst du? Oder lässt du dir jetzt prinzipiell auch eher ein bisschen mehr Zeit zwischen den Platten?
Nee, also ist natürlich so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette. Also die Pandemie hat schon sehr Dinge verlangsamt. Also dieses Gefühl von, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Auch so diese gefühlte Schockstarre erstmal, das hat auf jeden Fall blockiert. Es ging dann aber ja auch relativ schwungvoll weiter. Wir hatten dann ein Live-Album, also mein erstes Live-Album ist erschienen. Und dann gab es ein erstes Best-of-Album, wo auch viele Titel von früher zum ersten Mal auf Vinyl erhältlich waren. Das kam auch bei den Fans total gut an, weil es eine limitierte Auflage ist und die Leute sich darüber gefreut haben, gesagt haben, ey, ist doch super, jetzt kann ich das auf Platte hören. Und ja, solche Sachen haben wir dann in der Zwischenzeit gemacht. Aber ja, also ich glaube, es sind schon, die Musikbranche hat schon krass gelitten unter der Pandemie.
Bist du gut durchgekommen insgesamt so? Oder ich habe von vielen Künstlern hört man ja, dass man sich irgendwann sogar anfängt zu überlegen, okay, jetzt sind wir plötzlich ein Jahr in der Pandemie, ändert sich immer noch nicht groß was und man fängt sogar plötzlich an, sich einen Plan B oder sowas zu überlegen. Ging es bei dir so weit?
Also ich habe die Zeit ja für mich so genutzt mit einem Studium, weil ich halt auch dachte, okay, jetzt ist wirklich alles auf Stillstand. Und dass ich dann dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie mehr. Und ich war immer so interessiert auch so an naturwissenschaftlichen Themen und Philosophie und habe dann halt dieses Studium angefangen, Philosophie der Zeit und Philosophie der Physik und habe das total genossen, einfach dabei zu sitzen, mal ganz andere Perspektiven kennenzulernen, einen ganz anderen Blick. Also auch zu dieses wissenschaftliche Arbeiten. Einfach, ich habe da gesessen, es war alles digitale Lehre dann und fand das so interessant und wirklich auch eine Horizonterweiterung. Und das hat mir auch über die Zeit geholfen. Und ja, also ich kenne auch von vielen Kollegen, die dann angefangen haben, sich nochmal weiterzubilden oder nochmal zurück in den alten Job zu gehen. Und ja, ich wusste aber, ich will Musik machen, ich will weitermachen und bin froh, dass es genau so gekommen ist, also dass wir jetzt wieder weitermachen.
Hat das Studium dann auch dir irgendwie dann für die Musik was gebracht?
Ja, klar. Also es gab ja dann halt auch, also ich hatte ja dieses Album Echtzeit, was auch einen Titel hat, Eisvogelfrau heißt der, was ja einer Mathematikerin gewidmet ist. Und über die habe ich dann halt einfach nochmal viel gelernt. Also so, was deren Theorien waren, wo sie eigentlich herkommt. Und das hat mich inspiriert. Auch dieses ganze Kosmos. Ich hatte dann auch ein Semester, da ging es sozusagen um so Unendlichkeitskonzepte. Und da kribbelt es im Hirn, weil du dir das nicht vorstellen kannst. Und das ist halt, also auch dieser Demutgedanke, dass halt hinter allem immer geht es noch weiter. Und dann stehst du da und bist so ein kleines Menschlein. Und das finde ich total inspirierend. Und ja, auch eine tolle Inspirationsquelle insgesamt, so dieses ganze Kosmos, Weltraum, du hast bei dir im Hintergrund die schönen Nordlichter. Ja, ist auch Physik.
Du hast gesagt, war alles dann digital oder gab es dann auch Präsenz am Campus? Hast du auch so ein bisschen das Campusleben dann noch mitgenommen, nehmen können?
Nee,
Gar
das
nicht.
war alles digital, ja.
Du bist ja jemand, habe ich gelesen, wenn du dir, oder einiges deiner Inspiration kommt durch die Beobachtung, ne? Du sitzt in Cafés, in der Bahn, irgendwo. Das fiel dann sozusagen alles ja dann flach in der Pandemie. War das auch ein Problem oder hast du dann irgendwie auch gelernt, dir anderweitig Inspirationsquellen zu suchen?
Ja, also das fiel schon weg. Also diese Zufälligkeitsbegegnungen, die so kostbar sind, die es dann auf einmal nicht mehr gab, das fand ich schon hart. Und aber es gab ja dann auch immer so ein bisschen so On-Off-Momente, wo man dann das Gefühl hat, okay, jetzt gibt es ein Sommerfestival, da dürfen wir jetzt draußen spielen. Und das ging ja dann auch irgendwie weiter. Und dann halt wirklich hin und her, on-off, dann wieder zurück, dann wieder geht's weiter. Und ja, also diese Zufallsbegegnung, die finde ich wirklich besonders. Und ja, in der Bahn sitzen, Gespräche belauschen und Lieder rausschreiben.
Weil wir es gerade von der Pandemie haben und du auch dieses Sommerkonzert angesprochen, hattest du irgendwelche besonders skurrilen Konzerterlebnisse in der Zeit? Hört man ja bei vielen, ne? Da gab es
Ja.
Strandkorbkonzerte. Ich selbst war
Ja.
Zuschauer in einem dieser Autokino-Konzerte, was sehr schräg war,
Ja.
rückblickend betrachtet.
Ja. Aber es ist auch eine Möglichkeit. Also ich fand ja, dass sozusagen wir Sängerinnen und Sänger, wir waren ja dann auch immer so eine ganz gefährliche Gruppe, weil wir ja dann auch immer so mit unseren Aerosolen da so rauspusten. Ich fand einfach diese Plexiglaswände, die man dann vor sich stehen hatte, das fand ich auch schräg. Ich dann dachte so, okay. Und ja, sowas. Aber es gab auch tolle digitale Konzerte, also auch so Wohnzimmersachen, habe ich auch tolle Sachen gesehen. Also auch wie kreativ Menschen sind und auf welche Ideen Leute kommen und sagen, ey, lass uns das ausprobieren, wir machen das. Und dann gibt es ein Publikum, die kommen mit und haben da einfach Lust drauf. Und ja, aber das Schönste ist wirklich einfach zusammen in einem schönen Konzerthaus zu sein und das gemeinsam erleben.
Du hast vorhin ja dein letztes Live-Album angesprochen. Könnte jetzt durch diese besondere Konstellation mit dem Kaiserquartett da auch ein Live-Album bei rausspringen am Ende oder steht das eher nicht zur Debatte aktuell?
Das kann auf jeden Fall dabei rausspringen. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auf Tour und gucken mal, wie die Arrangements ankommen, wie das Publikum reagiert. Und also wir haben auch ein tolles Bühnenbild und ich habe hier meinen Soundmann mit dabei. Ich glaube, es wird was Besonderes, weil diese Streicher einem so nahe gehen und dieses Filmische, also dieses Gefühl von so einer Filmmusik. Also ich bin da total anfällig für und wünsche mir da einfach eine sehr emotionale Tour. Und wenn sich das in irgendeiner Form mitschneiden lässt und auch Kraft entwickelt, dann machen wir bestimmt auch eine Aufnahme. Ich finde jetzt gerade wirklich den nächsten großen Schritt zu überlegen, wie geht es denn weiter mit neuen Songs? Und das ist eben auch das, wo mir jetzt gerade der Ort fehlt, um mich zurückzuziehen. Weißt du, wenn ich Songs schreibe, ich probiere die für mich aus und muss wissen, dass mich niemand hört. Also die sind so fad und zerbrechlich. Und ja, und dieser Ort fehlt mir jetzt. Und ich bin einfach gespannt, wie werden die nächsten neuen Songs? Weil wir hatten viele Skizzen, viele Ideen, wir hatten viele Layouts, Demos aufgenommen. Und ich merke gerade, dass ich mich von relativ viel jetzt auch gerade trennen möchte, weil ich dann denke, nee, es geht jetzt irgendwie anders weiter. Irgendwie hat mich dieser Brand so verändert, das ist auch so ein Einschnitt, wo ich dann denke, ich glaube, ich singe jetzt anders und mir fallen andere Akkorde ein und auch der Subtext ist anders und deswegen, ich bin super gespannt, wie es jetzt weitergeht und ich bin mir auch sicher, dass wir auf der Tour auch schon mit neue Sachen ausprobieren und Sachen anspielen, wir proben, wir haben jeden Tag Soundcheck und werden einfach Sachen anspielen und ja, ich bin echt gespannt, was kommt jetzt als nächstes.
Also dann auch tatsächlich vor Publikum anspielen und austesten oder ist eher nicht?
Ich hoffe das, weil ja, aber wie gesagt, das ist jetzt mit Vorbehalt, weil wir, wie gesagt, da noch nicht so weit sind. Und aber es ist eine lange Tour und wir spielen einmal quer durchs Land und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch auf der Tour noch viel entwickelt. Weil das alles so kreative und tolle Leute sind, die auch Ideen einbringen und sagen, weißt du was, hier habe ich eine Überleitung, lass uns das mal ausprobieren.
Gab es denn, also hast du es in der Vergangenheit öfter mal gemacht, wenn du irgendwie an einem neuen Album geschraubt hast, sozusagen, hier den Song teste ich jetzt mal auf der Bühne aus, guck mal, ob der funktioniert und
Ja.
ihn dann vielleicht sogar verworfen oder dann doch komplett verändert, beim nächsten Mal schneller gespielt? Lässt du dich vom
Ja.
Publikum da ein bisschen
Ja,
leiten?
das Publikum gestaltet mit. Also auch zu merken, okay, irgendwas stimmt in der zweiten Strophe nicht, irgendwas hakt da, irgendwas läuft nicht rund. Das merkt man auf der Bühne sofort. Und ich finde das halt auch toll, also mir dann auch manchmal so Sachen abzugucken, jetzt zum Beispiel so von Comedians, die einfach auch so akkurat arbeiten, wo du denkst, da jedes Wort sitzt vom Timing genau da, wo es hin muss. Und das zu übertragen auf Musik, zu sagen, ich möchte auch, dass das so, dass die Leute an die Hand genommen werden und dann abfliegen und ja, dass es einfach so losläuft und eine Dynamik entwickelt. Also es gibt Sachen, die kannst du nicht vorhersehen, wie gesagt, dass man merkt, okay, es ist ein besonderer Ort, es ist eine besondere Stimmung. Aber ich glaube auch, ein Publikum gestaltet richtig viel mit. Also in einem Konzert. Ich sage ja auch den Leuten dann gerne mal, wisst ihr was, ein gutes Konzert, da gehört's mich, da braucht ihr mich, da braucht ihr das Kaiserquartett und meine Band und euch. Also ihr gestaltet das, was wir hier auf der Bühne machen. Und dass wir hier irgendwie zu Höchstform auflaufen, das liegt auch an dem Publikum.
Dann in dem Sinne, wie sie praktisch während des Songs reagieren, was du dann beobachtest in den Gesichtern, gehen sie mit, singen sie mit, tanzen sie oder so? Oder geht es dann vielleicht auch um Begegnung dann später am Merch-Stand oder so, wo sie dir dann sagen, den Song fand ich ganz gut, aber wenn du den ein bisschen schneller machst, wäre es noch geiler, sozusagen. Hatte ich tatsächlich
Ja.
gehört von einer Band neulich, Steinern Madleiner, wo dann, da gab es auch eine Begegnung am Merch-Stand, da hatten sie noch auf Englisch gesungen damals und dann hieß es plötzlich, wäre cool, wenn ihr auf Deutsch, mehr auf Deutsch machen würdet, was bei denen dann tatsächlich was ausgelöst hatte.
Ja, das ist super. Also ich glaube, ich merke es eher im Konzert selber, dass ich dann merke, okay, die Dramaturgie funktioniert oder funktioniert nicht. Und dann manchmal stellen wir ja dann auch im Set nochmal Sachen um oder sagen, oh, hier, die gehen einfach, die Songs, die gehen ineinander über. Und ich habe ja auch so ein E-Mail-Newsletter, an dem ich hänge, weil mir da auch Leute direkt schreiben und halt auch sehr persönlich und da ziehe ich auch viel Input raus. Also was schreiben die Leute oder welche Lieder wünschen die sich oder was soll unbedingt noch mit dazu mit dem Kaiserquartett ins Arrangement und ja, das finde ich gut.
Ist ja oft das Thema Liebe, das sich durch deine Texte zieht. Was fasziniert dich an dem Thema so besonders? Ist es dein Lieblingsthema?
Lebendigkeit. Ja, es ist mein Lieblingsthema. Nicht anders. Es ist wirklich mein Lieblingsthema, weil es auch, es geht nicht nur um romantische Liebe, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe zwischen Eltern, Geschwistern. Es gibt ein Lied für meinen Bruder, wo ich mir so Sorgen um ihn gemacht habe. Und du kannst es in dem Lied dann selber nicht mehr unterscheiden, für wen ist dieses Lied. Es gibt ein Lied, wo alle mal denken, das ist ein Liebeslied, Glücklich in Berlin heißt das. Das ist für eine beste Freundin geschrieben und solche Sachen. Und Liebe ist mein Motor. Und dass die Tour jetzt zwischen Liebe und Kummertour heißt, ist einfach diese Ambivalenz. Du spürst diesen großen Verlust, also auch einen Verlust, wenn du einen Menschen verlierst, der dir wichtig ist. Und dieses riesige Loch und da dann einfach da wieder Liebe drauf, auffüllen. Und ja, das ist, ja, Liebe ist mein Thema. Ist so.
Gibt ja nicht wenige, die behaupten, dass es auf Deutsch ganz besonders schwierig ist, irgendwie über Liebe und Zärtlichkeit, Sex und sowas zu singen, ohne irgendwie vielleicht auch gleich schlageresk oder so zu klingen. Ist bei dir nicht so? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie schaffst du das, dass es eben nicht so klingt?
Ich glaube, weil, also es gibt Leute, die denken, es wurde schon alles gesagt und alles gesungen, aber es wurde halt noch nicht von dir gesagt und von dir gesungen. Und das ist, glaube ich, der Trick, dass man halt versucht, in irgendeiner Form was Authentisches zu finden, was zu einem passt und wo man denkt, also ich merke das halt auch, wenn ich aufgeregt bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also wenn ich merke, oh, hier geht's um was. Ich bin nervös, ich habe irgendwie Lampenfieber und dann merke ich, das ist ein gutes Gefühl, weil ich dann mich auch aus so einer Komfortzone rausbewege. Und ja, also ich glaube, dass das irgendwie sowas, die eigenen Worte finden und die können noch so kitschig sein, das ist völlig egal. Wenn es deine Worte sind, dann passt das. Und ja, also auch dieses Herz auf Schmerz und wie oft habe ich das schon gesungen, aber wenn die Akkorde stimmen und du da stehst und das singst, dann darfst du auch diese Klischees benutzen. Ich finde es nicht schlimm, aber es muss um was gehen. Es darf dir nicht egal sein. Sobald dir irgendwie ein Text egal ist, hast du verloren. Dann ist es kitschig, dann wird es banal.
Gab es für dich überhaupt mal die Überlegung, auf Englisch zu singen, oder war für dich immer klar, Deutsch muss es sein?
Ja, also ich habe ja Jazzgesang studiert, das ist ja alles auf Englisch. Und ich habe gemerkt, dass mir da das Gefühl für die Sprache fehlt. Ich habe, als ich angefangen habe mit Singen, war viel auf Englisch und halt auch so Studioproduktion oder so Covermusik und all solche Sachen. Das war eine gute Schule, aber ich hatte nie dieses Gefühl für die Worte, dass ich gemerkt habe, okay, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Leute dich halt wirklich verstehen, weil dann singst du halt und das geht so hier rein, da raus. Es hat sich für mich nie so richtig angefühlt, auf Englisch zu singen. Und dann eher zu sagen, ich singe auf Deutsch, ich möchte, dass die Leute mich verstehen und ich habe Lust, mit den Leuten in Kontakt zu treten und dieses Resonanz erleben, das ist toll.
Dein Lieblingsthema Liebe, hast du das Gefühl, dass jetzt in den Zeiten, in denen wir hier gerade leben, alles ist irgendwie chaotisch, überall nur schlechte Nachrichten, dass das Thema jetzt gefragter ist wieder als vielleicht davor, dass die Leute sich jetzt tatsächlich so ein bisschen eskapistisch darauf besinnen, auch den Rückzug jetzt ins Innere wieder, dass sie gar nicht so behelligt werden wollen mit, keine Ahnung, politischen Songs oder gesellschaftskritischen Songs, dass jetzt dieses, ja, dass
Ja.
es um das eigene Gefühl geht, hier kann ich mitreden, das verstehe ich, oder merkst du da keinen Unterschied?
Ich weiß es noch nicht. Also ich beobachte das auch. Ich beobachte das auch an mir, dass ich dann manchmal so nachrichtenmüde bin und denke, oh nein, nicht noch eine schlechte Nachricht. Und das ist natürlich auch, da muss man kritisch sein. Also weil diese Anteilnahme natürlich wichtig ist. Und ich merke, dass sich ganz, ganz viele Menschen Sorgen machen und dass ganz viele Menschen Angst haben, auch Angst, alles zu verlieren. Und ich habe auch so viele Rückmeldungen gekriegt, als wir halt auch an die Öffentlichkeit gegangen sind mit diesem Brand, dass dann Leute meinten, ey, du musst jetzt auf Tour gehen und du musst auch ein bisschen davon erzählen, weil gerade so viele Leute Angst vor diesem Kontrollverlust haben, in welche Richtung auch immer das dann geht. Leute verlieren ihren Job, ja, oder ge gesundheitlich passiert was und auf einmal reißt es dir den Boden unter den Füßen weg. Und das merke ich. Die Leute, ja, haben Angst vor der Zukunft und das ist eine schwierige Situation, weil du Aufbruch brauchst. Du brauchst mutige Menschen, die jetzt auch den Wandel gestalten, die auch die Menschlichkeit wieder irgendwie auf die Tagesordnung bringen und sagen, ey, miteinander, das ist das Einzige, was zählt. Wir können uns jetzt nicht alle in unsere kleinen Zimmerchen zurückziehen und Serien glotzen, weil, ja, und diese Balance aus, es braucht mutige Leute, die mit einem großen Herz vorangehen und uns mitreißen, weil das, was uns da bevorsteht, auch an Wandel, das ist noch immens.
Ja, das war aber auch ein sehr starkes Schlusswort.
Ja, super. Wunderbar. Also dann, ja, einen schönen Tag.
Danke gleichfalls, ne? Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
And now a message from our sponsors.
The world talks about Africa. But when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.